Rabe Info Podcast. Guten Tag allerseits. Es ist Freitag, der 5. Februar. Sie hören das Rabe Info. Die Themen: Das Kulturzentrum Progger ist seit einem Monat auf sich alleine gestellt. Die Initiative gegen die Todesstrafe mobilisiert gegen das Vorgehen der Regierung im Iran. Und die Kehrseite der Olympischen Winterspiele 2010 in Vancouver. Am Mikrofon begrüßt Twilma Roll.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Zuerst die Kurznachrichten, heute von und mit Shane McKay.
Wer in der Stadt Bern lebt und einen neuen Pass oder eine Identitätskarte braucht, kann diese künftig nicht mehr bei den städtischen Einwohnerdiensten beantragen. Ab dem 1. März werden nur noch biometrische Pässe ausgestellt und dafür ist neu der Kanton zuständig. Wer noch einen alten Pass möchte, kann sich bis am 15. Februar bei den Einwohnerdiensten der Stadt Bern melden. Für Identitätskarten gilt die Frist bis am 26. Februar. Die SP sucht in eigener Regie nach Lösungen für das Problem der faktischen Staatsgarantie für Großbanken. Sie hat beim Bankenexperten Urs Berchler eine vertiefte Analyse zu dieser Frage bestellt, wie Vertreter der SP vor den Medien bekannt gaben. Berchler soll bis Mitte Jahr eine Einschätzung der aktuellen Situation und eine Bewertung der denkbaren Konzepte und Maßnahmen erarbeiten. Mit diesem Vorgehen will die SP Druck machen auf die bundesrätliche Expertenkommission, die sich mit diesem Thema auseinandersetzt. Sie hält die Kommission für einseitig zusammengesetzt und befürchtet, dass sie innert nützlicher Frist keine griffigen Maßnahmen beschließen wird. Die offizielle Kommission und der Bundesrat sollten mit dem Lösungsentwurf der Studie gezwungen werden, selbst umgehend Antworten und Vorschläge zu liefern, heißt es seitens der SP. In München beginnt heute die internationale Sicherheitskonferenz. Es kommen dabei Sicherheits- und Verteidigungsexperten aus aller Welt zusammen. Themen sind unter anderem die atomare Abrüstung und die Sicherheitslage in Afghanistan. Die Konferenz wird von scharfen Sicherheitsmaßnahmen begleitet. In München sind zahlreiche Protestaktionen mit Kundgebungen und Kunstinstallationen gegen die Sicherheitskonferenz geplant. Parallel findet als Gegenveranstaltung die internationale Friedenskonferenz statt. 3 Monate hat die UNO-Vollversammlung Israel und den Palästinensern Zeit gegeben, glaubwürdige Ermittlungen zu mutmaßlichen Menschenrechtsverletzungen während des Gaza-Kriegs einzuleiten. Nun ist die Frist abgelaufen und UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon meldet sich zu Wort. In einem Bericht erklärte Ban, er hoffe, dass es tatsächlich unabhängige, glaubwürdige und den internationalen Standards entsprechende Untersuchungen gebe. Ob die Forderungen erfüllt seien, lasse sich zum jetzigen Zeitpunkt aber nicht bestimmen. Israel hat erklärt, es gehe 150 verschiedenen Vorfällen nach und habe bislang 36 strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet. Die Palästinenser haben nach eigenen Angaben Ende Januar eine Untersuchungskommission eingesetzt. Die Zahl der beim Erdbeben in Haiti getöteten Menschen hat sich auf 212.000 erhöht. So viele Leichen seien in Port-au-Prince und außerhalb inzwischen geborgen worden, sagte der Regierungschef gegenüber dem US-Sender CNN. Immer noch würden unter den Trümmern vereinzelt Tote entdeckt. Mehr als 300.000 Menschen seien bei dem Beben am 12. Januar verletzt worden. Die meisten hätten inzwischen medizinische Hilfe erhalten. Angesichts der Tatsache, dass schon vor dem Erdbeben in Haiti zahlreiche Menschen obdachlos waren, sei nun davon auszugehen, dass etwa 2 Millionen Haitianer obdachlos seien. Zum Wetter. Heute bleibt es stark bewölkt und regnerisch bei bis zu 4 Grad. Morgen wird es wechselhaft, bei 4 Grad gibt es einige Regen- oder Schneeschauer. Und auch der Sonntag beginnt grau und mit Niederschlag. Im Tagesverlauf ist aber eine Wetterbesserung zu erwarten. Die neue Woche sollte am Montag bei 3 Grad mit einigen Sonnenstrahlen beginnen.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das Kulturzentrum Progger wird seit Anfang Jahr von den Künstlern im Haus geleitet. Die Stadt hat sich aus dem Progger zurückgezogen und ohne Subventionen muss nun an verschiedenen Orten gespart werden.
Doch davon merke man von außen aber nicht viel, heißt es beim Progger. Die Kritik von Seiten der Politik und der Medien nimmt man im Progger gelassen. Shane McKay berichtet.
Seit Anfang Jahr ist der Progger neu organisiert und es gebe noch viel zu tun, um die Abläufe zu optimieren. Das brauche seine Zeit, um sich einzupendeln, denn es sei illusorisch zu glauben, es laufe schon alles perfekt. Man sei jedoch auf dem guten Weg. Die größte Änderung ist, dass der Progger neu von den Kunstschaffenden selber geleitet wird. Zudem gibt es neu den Posten der administrativen Leitung, erklärt der Präsident der Stiftung Progger, Peter Erschmann.
Das heißt, es ist die Leitung von Progger, aber nicht eine kuratorische Leitung. Und das heißt nicht, dass es keinen Kurator mehr gibt oder keine Kuratorin mehr im Progger. Also wir haben nicht einen Kurator, der hier der Chef ist über das ganze Haus und bestimmt, was hier für Konzerte laufen oder was für Ausstellungen, sondern wir haben eben 15 davon und die sind alle unabhängig voneinander und es braucht jemand, der die koordiniert. Also nicht, es ist nicht ein Kuratorium, sondern eher ein Koordinieren untereinander, damit das alles schön nebeneinander läuft.
Genau dies wurde Anfang Woche in einem sehr kritischen Artikel der Berner Tageszeitung «Der Bund» kritisiert. Dort wird das Nebeneinander der Progger Künstler als negative Entwicklung dargestellt und es wird die Frage aufgeworfen, ob es nicht nötig sei, eine Kuratorin oder einen Kurator für den Progger einzusetzen.
Ich verstehe diesen Artikel eigentlich nicht so ganz. Ich war ziemlich erstaunt auch darüber, weil ich glaube, man muss das Haus auch gut kennen, damit man begreift, wie das alles abläuft. Also wir sind ja primär ein Atelierhaus, wir sind nicht ein Veranstaltungsort in erster Linie. Die Veranstaltungen sind natürlich sehr wichtig fürs Haus, auch die Kulturinstitutionen, die da drin sind. Hauptzweck vom Haus sind die Ateliers. Und es ist klar, all die Künstler hier im Haus, die machen nicht zusammen immer irgendwie ein großes Kunstwerk oder so, die arbeiten alle für sich, da gibt es ja alle Sparten da drin. So funktioniert dieses Haus und das ist ein großes Netzwerk von Leuten.
Auch die Politik kritisiert den Progger. Von bürgerlicher Seite befürchtet man, dass es dem Progger finanziell nicht reiche, die geplanten Sanierungen umzusetzen. Das Geld, das dem Progger zur Verfügung steht, kommt von einer Stiftung und es sei nicht knapp, man müsse es aber einteilen und deshalb auch bei kleineren Posten sparen, zum Beispiel durch die Neugestaltung des gedruckten Monatsprogramms. Und bei anderen Posten könne man mehr Einnahmen generieren, zum Beispiel indem man zusätzliche Räume vermiete.
Räume, die vorher als Lager nur genutzt waren, konnten wir jetzt auch als Ateliers vermieten. Auch zum Beispiel beim Programm mussten wir einsparen. Das große Monatsprogramm kommt nicht mehr raus auf Papier. Wir machen jetzt da was ganz Einfaches, aber Übersichtliches. Das einmal pro Monat halt was, also als Flyer rauskommt, wo alles zusammengefasst ist.
Ab September soll das Erdgeschoss im Progger öffentlich zugänglich sein, denn im Sommer ziehen dort verschiedene Galerien ein.
Das wird eine schöne Ausstellungszone werden. Also das ist eigentlich auch unser Hauptziel im Progger, dass das öffentlich wird. Also das Erdgeschoss, Ateliers und die Kulturinstitutionen sind dann eher im ersten und zweiten, dritten Stock die Ateliers verteilt. Aber das ganze Erdgeschoss möchten wir öffentlich machen, also nicht nur die Turnhalle.
Peter Erschmann ist Präsident der Stiftung Progger, selber Videokünstler und einer der rund 140 Menschen, die im Progger kreativ sind.
95,6. Rabe Info.
Um politisch aktiv zu sein, braucht es keine Partei und kein Verein. Politisch engagieren kann man sich auch im Freundeskreis. Das sagten sich 9 Kurdinnen und Kurden und gründeten die Initiative gegen die Todesstrafe. Im Fokus der Aktivisten steht im Moment der Iran, wo hunderte Oppositionelle häufig ohne Gerichtsprozess zum Tode verurteilt werden. Mehr zur Motivation und den Zielen der Gruppe Initiative gegen die Todesstrafe im folgenden Bericht. Am Mittwoch demonstrierten über 150 Menschen vor der iranischen Botschaft in Bern. Organisiert hat den Protestmarsch die neu gegründete Initiative gegen die Todesstrafe. Die Initiative, das sind 9 Personen aus Kurdistan, die sich zusammengeschlossen haben, um gemeinsam Aktionen, Demonstrationen und Unterschriftensammlungen für die Abschaffung der Todesstrafe zu organisieren. Unter ihnen ist auch Nurhan Tektak.
Ich bin seit 9 Jahren in der Schweiz. Wegen der politischen Gründe musste ich hierher kommen. Ich bin Journalistin und Frauenrechtlerin. Ich war bei einer politischen Partei in der Türkei, die Demokratische Volkspartei. Heute gibt es nicht mehr, weil die Regierung von der Türkei hat es geschlossen.
Und nun engagiert sich Nurhan Tekdag in der Schweiz zusammen mit Freunden und Freundinnen aus Kurdistan. Derzeit konzentriert sich die Gruppe Initiative gegen die Todesstrafe auf den Iran.
Warum wir haben es gegründet? Es spielt keine Rolle, ob man ein Verbrecher oder nicht. Das Leben gehört jeder Mensch selbst. Die Idee ist, auf der ganzen Welt wollen wir die Todesstrafe abschaffen natürlich. Aber heute im Iran hat diese Situation noch schlimmer.
Seit der umstrittenen Wiederwahl von Präsident Mahmoud Ahmadinejad vergangenen Juni wurden 1000 Oppositionelle und Regimekritiker verhaftet. Vielen von ihnen droht die Todesstrafe.
Ich kann ein Beispiel geben, wie Zeynep Celalian, eine Frauenrechtlerin, wartet sie jetzt auf die Todesstrafe. Ihr Prozess dauert nur 5 Minuten. Nur eine Frage und eine Antwort, dann sie haben die Todesstrafe gegeben. Man könnte auch nicht sich verteidigen.
Dieses Schicksal droht auch vielen anderen Oppositionellen im Iran. Und deshalb hat die Gruppe Initiative gegen die Todesstrafe Unterschriften gesammelt, die sie am Mittwoch dem iranischen Botschafter übergeben wollte. Doch daraus wurde nichts, erzählt Nurhan Tekdag.
Niemand kommt vor die Tür. Dann habe ich geklingelt. Die haben gesagt, also wir verstehen kein Deutsch und kein Französisch. Dann habe ich eine Person aus Iran, der sehr gut Persisch spricht. Er ist gekommen und niemand geantwortet. Also diese Unterschrift werden wir iranische Konsulat zuschicken und noch UNO geben.
Geplant ist zudem eine weitere Demonstration in Zürich. Auch will die neu gegründete Gruppe Initiative gegen die Todesstrafe bald eine Homepage aufschalten. Die Motivation der Aktivisten und Aktivistinnen ist groß. Doch warum haben sie eine neue Gruppe gegründet und sich nicht eine der vielen Organisationen angeschlossen, die sich bereits länger gegen die Todesstrafe engagieren? Nurhan Tekdag.
Es gibt natürlich viele Gründungen oder Vereine. Man könnte auch vielleicht zusammenarbeiten, vielleicht Amnesty International. Aber viele haben auch andere Themen, nicht nur die Todesstrafe, sondern die Menschenrechte oder Folter. Diese Gründung ist nur für die Todesstrafe.
Nurhan Tekdag von der Gruppe Initiative gegen die Todesstrafe. Sie hören das Rabe Info, wir kommen zu unserem letzten Beitrag. Die Vorbereitungen für die Olympischen Winterspiele 2010 in Vancouver, Kanada, sind in vollem Gange. Bei der Planung des Riesenevents werde der Schutz der Umwelt und der Einbezug der indigenen Bevölkerung besonders groß geschrieben, so das Organisationskomitee VANOC. In Comedios Schweiz ist da anderer Meinung. Die Nichtregierungsorganisation äußert sich besorgt über die aktuellen Entwicklungen in British Columbia. Sie kritisiert die negativen Auswirkungen nicht nur für die Umwelt, sondern auch für die Bürgerrechte und vor allem für die Indigenen. Über die Kehrseite der Olympischen Winterspiele 2010 der folgende Bericht. Die Olympischen Spiele sollen der Völkerverständigung dienen, die spielerische, friedliche Konkurrenz zwischen den Nationen fördern. Doch inzwischen sind die Olympischen Spiele zu einem Mega-Event geworden, der in den jeweiligen Veranstaltungsländern oft Gegenteiliges bewirkt. So auch aktuell in Kanada, sagt Helena Nüberg von der Nichtregierungsorganisation in Comindios Schweiz.
Unser Vorwurf ist, dass einmal mehr die Spiele geopfert werden, der Geist der Völkerverbindung, dem ja eigentlich Olympia zugrunde liegt, für einen Firmenzirkus, der einfach 3 Wochen dauert und ökologische Schäden und Schulden hinterlässt.
Zwar rühmen sich das für die Planung zuständige Vancouver Organizing Committee VANOC, die grünsten je veranstalteten Spiele zu präsentieren. Doch tatsächlich sei das Gegenteil der Fall, meint Helena Nüberg, die kürzlich selber einen Augenschein vor Ort genommen hat.
Es wurden 100.000 Bäume gefällt, es wurden Berghänge gesprengt und es wurden riesige Mengen an Stahlkunststoff und Zement und Holz verbaut. Und in der Stadt selber in Vancouver wurden dafür ganze Quartiere geopfert, die Menschen wurden vertrieben. Es bleibt ein Schuldenberg und eine ökologische Katastrophe. Und natürlich auf Kosten der Indigenen, denen das Land eigentlich noch gehört.
Wie in China und Australien wollte auch in Kanada das Organisationskomitee Vanok die indigene Bevölkerung in die Veranstaltung mit einbeziehen. Vier Völker, die in British Columbia leben, wurden eingeladen mitzumachen und werden dafür auch finanziell entschädigt, sagt Helena Nüberg.
Aber diese vier Völker vertreten quasi 6.000, 7.000 und allein in Vancouver leben ca. 65.000. Sie sind also nicht ausschlaggebend. Und was im Hinterland passiert bei den anderen Völkern, davon redet eben niemand.
Diese Völker wurden laut Incomindios weder gefragt, ob sie ihr Land für die Spiele hergeben wollen, noch wurden sie dafür entschädigt. Auch die vom Komitee versprochenen Arbeitsplätze wurden laut Incomindios nur denjenigen gewährt, welche sich nicht kritisch äußern. Proteste gab es trotzdem.
Dieser berühmte Fackellauf, der immer vor Start der Olympischen Spiele passiert und dann eben auch dazu da ist, Menschen einzubinden. Und genau hier setzen die indianischen Völker von ganz Kanada an, also sehr viele, sagen jetzt Dankeschön, wir wollen diesen Fackellauf nicht, denn es soll nicht das Bild entstehen, es sei bei uns alles in bester Ordnung.
Viele Indigene seien der Meinung, die Zerstörung der Natur, die Zerstörung vieler ihrer heiligen Stätten sei unnötig, denn es sei bereits genug da, sagt Helena Nüberg.
Wir kennen das auch in der Schweiz, unsere Berghänge. Soll man da noch mehr opfern für weitere Skilifte, muss noch mehr ausgebaut werden.
Gesamthaft aber sind die Olympischen Spiele für die jeweiligen Veranstaltungsländer ein großes Prestigeprojekt. Bewerbungen hat das Internationale Olympische Komitee IOK stets genug. Und ein solcher Riesenevent braucht eben auch die nötige Infrastruktur.
Und darum ist eine unserer Forderungen direkt an die Adresse des Internationalen Olympischen Komitees. Warum wählt man nicht einen Ort für die Sommerspiele und einen festen Ort für die Winterspiele? Und dann hätte man auch diesen Rummel um die Gelder, um die Vergabepolitik, um die Fernsehrechte und so weiter weniger und hätte nur mal einen Eingriff in die Natur und man könnte alle diese sozialen Schäden und auf all das andere verzichten.
Dies fordert nicht nur Incomindios, sondern auch Akin Wien, das in Vancouver ansässige Olympic Resistance Network und die indianische Nichtregierungsorganisation Indigenous Network on Economics and Trade.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war's für heute von der Inforedaktion. Wir hören uns wieder am Montag um 11 Uhr. Alle Beiträge können als Podcast jederzeit nachgehört werden, zu finden auch auf unserer neuen Homepage auf rabe.ch. In der Redaktion waren heute Shane McKay. Am Mikrofon verabschiedet sich Wilma Roll und die wünscht ein schönes Wochenende.
Rabe Info Podcast.